Ja, ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dieses Thema zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich schon viel zu lange darum gedrückt. Oder eigentlich manches war mir schon auf dem Herzen, aber ich habe es selber auch nicht für so notwendig eingeschätzt, dass man da viel drüber reden muss. Und ich musste mich eines Besseren belehren lassen von Gott und auch von meinen Geschwistern, dass es sehr wichtig ist, darüber genau Bescheid zu wissen, was Gott mit den Hirten auf dem Herzen hat. Noch zumal, wie es auch auf der Ankündigung stand, wir ja durch das Wort Gottes erfahren, dass immer wieder, wenn es um Leitung geht, wenn es um Begleitung geht, die Bibel das Beispiel des Hirten bemüht und auch der Hirte im fünffältigen Dienst, der ja dafür gedacht ist, dass die Gläubigen ausgerüstet werden, einen festen Bestandteil hat. Und auch durch meine Geschwister, durch Gespräche bin ich auch ein Stück ermahnt worden, und zu sagen, hey, das wäre so gut, dass wir da mal was darüber erfahren. Und für alle die zu meiner Gemeinde gehören, wo ich Ältester bin, sei gleich mal vorausgeschickt, ich möchte wirklich von Herzen, dass sich dieser Dienst und diese Tätigkeit, wie auch immer das aussieht, werden wir heute eingehend betrachten, dass sich das multipliziert. Das möchte ich. Und es wäre fatal und auch nicht biblisch, wenn es in der Gemeinde ein oder zwei Hirten gäbe. Oder dass sich konzentrieren würde, dieser Hirtendienst, auf eins, zwei Ausgewählte, die da ja mit einem Amt und mit einem Titel rumwedeln, was ohnehin sehr fraglich ist, ob das richtig ist und ob das sein muss. Aber als Grundsatz möchte ich euch ans Herz legen, ich wünsche mir das und möchte, dass sich das multipliziert, dass sich das vervielfältigt und dass ihr stark seid, in diesem Dienst da zu gehen, einander zu helfen, Leute zu begleiten, Leuten in die Wahrheit zu helfen, dass ihr weise und ja, himmlische Ratgeber seid an der Seite von anderen und wiederum Ratgeber und Hirten hervorbringt. Ich habe so einen Satz gehört aus meiner Jups, Hirten bringen Hirten hervor. Und das war eine der Ermahnungen an mich, zu sagen, ja, dann komm in die Pushen. Wenn Hirten Hirten hervorbringen, dann will ich das auch machen. Okay, so viel zur Vorrede. Und schönen Dank an die das mir gesagt haben. Also meine Jups weiß das. Okay, übrigens Jups, für alle, die uns nicht so kennen, also das sind unsere Hausgruppen, unsere Jüngerschafts- und Prophetenschulgruppen, dort, wo wir uns zu Hause treffen, in kleineren Gruppen, und dort gehöre ich auch zu einer Gruppe mit zwei Handvoll ganz, ganz liebevollen Menschen, und da haben wir ein gutes Vertrauensverhältnis, und dort bewegen wir auch diese Dinge, unter anderem in einer kleinen, vertrauteren Runde. Okay, ich möchte und habe ja die Chance, dass wir heute in ganzen Tag dafür haben, uns nur um ein Thema zu bewegen, möchte ich mit einigen Grundlagen anfangen, die eigentlich erst einmal alle wissen müssten, die eigentlich nicht so speziell für Leute sind, die sich mit dem Thema Hirte befassen oder die sagen, ich glaube, darauf liegt meine Berufung, das ist so ein bisschen mein Ding. Es gibt einige Grundsätze, aber speziell und ganz besonders für die Hirten, das müsst ihr wissen. Es ist möglich, dass ich jetzt für die einen oder anderen, weil ich euch auch zum Teil kenne, dass ihr sagt, ja, Franks, brauchst du mir nicht erzählen, das ist klar. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil uns das manchmal wegrutscht. Diese ganz simplen Grundlagen, wo wir sagen, ja, das ist logisch. Und trotzdem spielt unsere Gefühlswelt manchmal verrückt. Und dann ist genau das, was eigentlich in Stein gemeißelt ist, genau das rutscht uns dann weg. Und es gehört einfach auch zur Vollständigkeit halber, weil ich möchte gern etwas aufbauen für diesen Hirtendienst und möchte da keinesfalls das gesunde Fundament weglassen, auf was diese ganze Sache steht. Und ein starker Fundamentbaustein für mich selbst ist, Gott ist selbst ein guter Hirte, der uns weidet. Das ist erstmal die Grundsatzgeschichte, die in unserem Herzen klar sein muss und auf die wir sagen müssen, Also wir machen hier nichts oder wir beschäftigen uns hier nicht mit einem Sondergebiet, weil ich ja auch irgendeine Aufgabe in der Gemeinde haben will und irgendwie will ich ja auch meine Daseinsberechtigung unterstreichen. Also erfinde ich mal was, was vielleicht nicht ganz schadet. Also das ist überhaupt der falsche Weg. Der richtige Weg ist, Gott, du bist selbst ein guter Hirte, du bist mein Hirte und du weidest uns. Und ich finde das gut und möchte das unterstreichen an mit Bibelstellen. Ich möchte da nicht so sehr von dem ausgehen, was meine Worte sind, sondern das Wort Gottes sprechen lassen, weil das Wort Gottes selber das ausrichtet, was es im geschriebenen Wort aussagt. Und da schauen wir uns mal eine oder mehrere Stellen an und beginnen möchte ich da mit 1. Petrus im 2. Kapitel Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also hier kommen in diesem Bibelvers 1. Petrus 2, 25, kommen schon die ganzen Kernvokabeln, sage ich mal, zum Tragen. Und auch das Grundanliegen, wer unser eigentlicher Hirte ist. Hier finden wir diesen Vergleich. Der Apostel Petrus bemüht hier diesen Vergleich, denn ihr wart wie Schafe. Und auch diese Sache, ohne Gott sind wir wie Schafe, die in die Irre gehen. Wie Schafen, die keinen Hirten haben. Und dort könnte man schon von diesem einen Vers, das werde ich heute nicht machen, könnte man ableiten, wie notwendig unsere Bekehrung ist, quasi unsere Wiedergeburt. Und all das steckt in einem einzigen Vers drin. Und dass, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir bekehrt sind, dann gibt es eine Richtung, in die wir uns bekehren, in die, wo unser neues Leben seinen Anker hat. Und das ist nämlich in Gott. Wir haben uns bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Auch dieser Ausdruck, dass Gott der Hirte und der Hüter unserer Seelen ist, werden wir heute noch behandeln. Wer kümmert sich denn am Ende um die Seelen, um die verletzten Seelen? Ist das, wer ist am Ende der Hirte und wer kümmert sich da am Ende drum, auch trotz der Tatsache, dass Gott das natürlich mit Menschen macht? Okay, also das ist schon mal ein ganz starker Vers, aber dabei belässt es die Bibel nicht. Es gibt also noch eine ganze Menge mehr Verse und einige, die ich jetzt hier mal nehme, die noch nicht immer alle sind, aber wir können uns nochmal anschauen, Psalm 78, Vers 72. Und er, also Gott ist hier gemeint, weidet sie mit aller Treue seines Herzens und leitet sie mit weiser Hand. Aus diesen Versen können wir sehen, wie Gott das macht. Und wenn wir dann den Zusammenhang herstellen, dass Gott seine Art zu leiten, seine Art zu führen, uns im großen Vertrauen sozusagen überträgt, können wir an diesen Versen schon feststellen, wie Gott die Arbeit getan haben möchte. Ist jetzt nicht Thema dieses Abschnittes, ist aber noch im Laufe des Tages ein Thema, wie Gott die Arbeit getan haben möchte. Aber hier finden wir schon einige so Hinweise mit Treue, mit weiser Hand. Und so macht uns das Gott vor. Und einen Vers, den ich jetzt noch nennen möchte aus Hesekiel, da wird uns heute im Laufe des Tages noch mehrfach begegnen, oder mehrere Verse, ist nicht nur ein Vers, aus dem 34. Kapitel, aus dem Prophet Hesekiel 15 und 16, lese ich mal hier vor. Ich selbst, meint Gott sich, erst einmal stellt sich hier vor, und das, was er tut, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Und dann geht er im Vers 16 einen Schritt weiter und offenbart uns ein Stück, was zu diesem Weiden, also zu dieser Tätigkeit, die ein Hirte ausübt, dazugehört. Und hier spricht er schon davon, dass er das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen und will sie weiden, wie es recht ist. Auch wenn ihr euch jetzt im Einzelnen die ganzen Bestandteile noch nicht vielleicht mit einem Mal zuhören merken konntet, ich gehe da nochmal darauf ein, das ist eigentlich letztendlich die Dienstbeschreibung dieser Vers und noch einige dazu, sind die Dienstbeschreibung für die Tätigkeit eines Hirten. Und Gott selbst sagt, ich mache das auch so. Ich suche, ich hole zurück, ich verbinde, ich stärke und ich stelle mich auch gegen das negative Starke. Also was hier gemeint ist, das starke Vertilgen ist nicht, dass du jetzt deine guten Charaktereigenschaften, die du dir mühselig angewöhnt hast, jetzt auch noch einbüßt, wenn du zu nah an Gott bist, sondern es gibt ja Dinge, die uns widerstehen, die uns in Zweifel, die uns in Misskredit bringen, die uns wieder an unser altes Leben erinnern. Und diese Dinge sind unter anderem sehr, sehr stark. Und Gott sagt, ich stehe auch dagegen auf. Du bist da nicht alleine. Und nun möchte ich noch einen Bibelvers nennen aus dem Neuen Testament, noch zwei Bibelverse, und möchte ein Stück auf Jesus eingehen, der Sohn Gottes. Auch hier sehen wir, wie nicht anders zu erwarten eigentlich, dass das Wort Gottes in sich schlüssig ist, in sich logisch ist und ganz klar das wieder aufgreift. Jesus als der Sohn Gottes, unser Retter, er wird auch als Hirte bezeichnet und sogar noch eins obendrauf, als sogenannter Oberhirte. Jesus selbst nennt sich als Oberhirte oder wird als Oberhirte bezeichnet, und da wird im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel, Vers 4, können wir diese Verse lesen, dass er offenbar werden wird. Und das war einmal geschehen vor 2000 Jahren. In dem ersten Kommen ist er offenbar geworden. Und über die Offenbarung und andere Prophetien können wir das lesen, dass er auch ein zweites Mal kommen wird als der Oberhirte und wird seine Herde holen. Und dort sehen wir das. Jesus selber, es ist nicht nur, dass er Aufgaben verteilt oder Berufungen irgendwie uns in einem gewissen Sinne aufbürdet, sage ich jetzt mal bloß in Anführungsstrichen, er sagt, ich habe das vorgemacht. Ich bin auch so gewesen. Und Johannes Evangelium 10, in den Versen 11 und auch in den Versen 14, ich bin der gute Hirte. Also wir finden im Wort Gottes eine ganze Menge Hinweise. Ich möchte auch noch und dann einen Schritt weiter gehen, noch einmal Jeremia 23 andeuten oder euch geben, könnt ihr euch aufschreiben. Jeremia 23 und da besonders Vers 3 und 4, und da merkt ihr dann schon im Vers 4 den nächsten Schritt. Im Vers 3 ist nochmal eine Wiederholung, auch selbst zu Hesekiel und anderen Stellen. Ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern. Das ist erst nochmal die Bestätigung, dass Gott selbst der gute Hirte ist. Und dann sagt er im Vers 4, und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken müssen. Auch soll keines von diesen Schafen vermisst werden, spricht der Herr. Also hier geht Gott diesen Schritt weiter, wo ich auch von meiner Lehre her jetzt in den nächsten Schritt reingehen will mit euch, von der Tatsache, dass Gott selbst am Ende sich um alles kümmert. Also es ist auch eine hoffnungsvolle Bibelstellen sind das auch, wenn wir uns dann leider das Thema auch betrachten müssen, falsche Führung, falsche Hürden und Hürden, die ihre Arbeit vernachlässigen. Können wir schon aus diesem Fundament heraus sagen, am Ende, es gibt noch einen Hirten, der wird mich nicht verlassen. Es gibt einen Oberhirten, der wird zu mir stehen, weil Hirte sein ist ein exzellentes Amt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe es über die Jahre echt lieben gelernt, mit Menschen umzugehen, Menschen in die Wahrheit zu führen. Und ich selber brauche das. Und es ist eine starke Zusage an alle Menschen, dass sie sagen, am Ende, ihr braucht euch nicht letztendlich auf Menschen verlassen. Das ist auch eine gute Entlastung für uns, die wir in diesem Dienst arbeiten. Dass wir deswegen, war mir das so wichtig, dieses Fundament. Am Ende ist Gott immer noch da. Selbst wenn du versagst, selbst wenn du einen Termin verschwitzt oder einen falschen Rat gibst oder noch schlimmere Dinge machst. Am Ende ist Gott der Hirte. Und trotzdem, obwohl er die Arbeit alleine machen könnte, sagt er, ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Das heißt also, Hirte sein ist keine Anmaßung, sondern ist ein Auftrag aus dem Wort Gottes. Wenn wir nun dieses Fundament gelegt haben, und ich hoffe mal in dieser Runde, dass wir uns da nicht widersprechen oder dass es da keinen gibt, der sagt, das sehe ich aber anders. Ja, Romy sagt es, da müsste praktisch jetzt aufstehen und gehen. Wenn uns das einig ist, wenn wir uns darüber einig sind, können wir in den nächsten Schritt gehen und lediglich zu diesem Punkt uns wirklich, ja, wie im Hinterkopf das behalten: Herr, gib mir die Kraft, dass mir das nie wegrutscht. Es ist sehr wichtig, wenn auch Hürden, ich werde über die Gefahren auch in diesem Hürdendienst reden, dieses ganze Thema in falscher Art und Weise Lasten auf seine Schultern zu nehmen, auszubrennen und so weiter und so fort, Menschenweisheit, eigene Kraft, diese ganzen Dinge, die uns dann manchmal zu dem Schluss bringen, und ich kümmere mich um so viele Leute und ich, dir bin ich wohl egal. Du bist dem Herrn nicht egal. Du bist, wenn du auch als Hirte berufen bist, sind wir auf einer anderen Seite, auf der anderen Seite der Medaille sozusagen, auch ein Schaf, was behirtet wird. Und dazu nutzt Gott Menschen. Und dazu ist Gott selbst da. Okay, jetzt möchte ich gern einen Überblick geben, wie Gott, welchen Platz Gott den Hirten in seiner Gemeinde zugedacht hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir gerade in so einem Seminar uns das mal genauer angucken. Wo ordne ich mich denn ein als Hirte? Wo passt denn das? Oder welche Aufgabe habe ich denn da? Welchen Platz habe ich denn da? Und wer darf denn das machen? Wer darf denn das nicht machen? Wie sieht das Wort Gottes diese ganze Geschichte? Wir haben festgestellt, Gott ist selbst ein guter Hirte. Und wir haben festgestellt, dass er dazu auch, dass es auch ein Amt ist in einer gewissen Weise. Aber trotzdem braucht es irgendwie nochmal einen genaueren Blick darauf, wie Gott das dann eigentlich gemeint hat. Und für diese Einordnung brauchen wir, außer dieser Einordnung Punkt 1, die ich gerade gesagt habe, erst einmal gibt es Gott und seinen Sohn Jesus Christus als Hirte, den Heiligen Geist als Beistand, der uns in alle Wahrheit leiten wird, auch in einer Art hirtenmäßigen Art, auch das ist im Heiligen Geist drin. Müssen wir sehen, Hirte ist auch erst einmal vom Wort Gottes eine allgemeine Aufgabe im Leib Christi. Also letztendlich kann sich nicht einer da gänzlich da rausnehmen, auch wenn Leute sagen, das ist nicht meine Berufung, aber dieser Hirtencharakter, der ist erst einmal wie ein roter Faden, zieht er sich das ganze Wort Gottes und betrifft erstmal jeden. Über diese Tatsache, dass das erste Mal von der Art und Weise, wie man eben ein bisschen in gewissem Sinne verantwortlich ist und auch Aufsicht führt, dass das jeden ein Stück mit betrifft, und mit anderen Worten gesagt, wenn wir Gemeinde gemeinsam sind, gibt es eigentlich nie die Einstellung, der oder die ist mir egal. Also das schließt sich vom Wort Gottes aus. Und da ist ein gewisses Maß an Hirtenherz in alle reingelegt. Erst einmal unabhängig von Berufung. Das nächste, wie Gott das einordnet, dieses Hirtenamt oder die Hirtentätigkeit in Leiterschaft. Dort haben wir dann quasi den nächsten Punkt. Es gibt also einige von uns, die sind in Leiterschaft. Und wenn du in Leiterschaft bist, gehst du quasi den nächsten Schritt in dieser Hirtennotwendigkeit. Weil es muss nicht Hirtenberufung sein, weil es gibt eben Leiter, die anders berufen sind. Aber als Leiter kannst du noch weniger, werde ich dann noch einigen Bibelstellen beweisen, kannst du dich noch weniger da rausziehen. Also Hirte hat mit mir nichts zu tun, also verlang von mir ja keine Geduld, verlang von mir ja keine Barmherzigkeit. Also ich bin hier der Leiter, und wenn du mal gestreichelt werden willst, musst du woanders hingehen. Also das können wir nicht machen. Also ein Leiter hat per se schon einmal auch einen ganz hohen Anteil an der Hirtenfunktion. Und dann als nächsten Schritt, erstmal um das Gesamt einzuordnen können, als nächsten Schritt gibt es dann die Hirte als Berufung im Rahmen des fünffältigen Dienstes. Also das ist erst einmal der große Bogen, angefangen von Gott selbst als Hirte über die Hirtentätigkeit eines jeden. Noch stärker, wenn du irgendwo Verantwortung hast, hast du noch mehr dieses Hirtending ein Stück weit auf deiner Schulter, bis hin zu denjenigen, die wirklich sagen, ich bin ein Hirte, ich bin halt kein Lehrer und ich bin kein Prophet oder Apostel, aber ich bin ein Hirte. Und das ist dann der ganze Bogen. Und in einer Gemeinde, in einer gesunden biblischen Gemeinde, gibt es immer gesunde Proportionen auch dieser Dienste. Das ist so, und da werden wir sehen, dass zum Beispiel wird es immer weniger Apostel, Propheten, Lehrer und Evangelisten geben wie Hirten. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Hirtenamtes. Es gibt in den fünffältigen Dienst nicht so viel wie Hirten. Und das ist in dem Amt selber, da werden wir noch durchgehen, das ist in der Tätigkeit selber begründet und in der Fähigkeit, wie viele Leute sich um wie viele wirklich von Herz zu Herz kümmern können. Deswegen ist das ganz anders wie beim Apostel. In der Regel reicht manchmal nicht nur ein Apostel in einer Gemeinde, da reicht manchmal ein Apostel in einer Region, um viele Leute auf richtiges Fundament zu stellen. Oder es reicht ein Lehrer in einer Konferenz, wo 3000 Leute zuhören. Da ist ein Lehrer erreicht so viele Leute. Aber ein Hirte kann sich nicht um 3000 Leute kümmern. An einem Wochenende vielleicht noch. Also nur mal, dass er das irgendwie rafft, dass vom Charakter her dieser Sache ist es so, da gibt es Proportionen. Und das ist normal, dass man nicht sagen, fünffältiger Dienst, da braucht man Apostel, da braucht man Lehrer, da braucht man Evangelisten, einen Propheten und einen Hirte und da haben wir fünf Leute, fünf Ämter verteilt, gut, tschüss, aus, Ende. So einfach können wir uns das nicht machen. Es braucht in einer gesunden Gemeinde immer wesentlich mehr Hirten und deswegen freue ich mich auch, dass so viele Leute aus unserer Gemeinde da sind, weil ich mal ganz salopp gesagt, ihr seid gefragt. Es braucht mehr Leute, die diesen Dienst tun. Weil eben, wie ich das schon gesagt habe, das Weiden ist eine Arbeit, die nur für eine begrenzte Anzahl von Schafen möglich ist. Und eine weitere Sache, die mir noch auf dem Herzen liegt, ist, dass wir auch vorbereitet sein müssen als Gemeinde, als eine Art Arche. Es wird eine Zeit kommen, das sagt die Bibel und das ist unabhängig, ob du das glaubst oder nicht, ich glaube es. Es wird eine Zeit kommen, wo eine große Ernte gibt. Wo viele Leute sich in kurzer Zeit zum Herrn bekehren werden. Ich hätte es gerne schon jetzt gesehen. Bisher sind wir noch nicht dort, dass wir das ganze Ding eigentlich Erweckung nennen könnten. Dass sich in einer kurzen Zeit schlagartig viele Leute zum Herrn bekehren. Aber wenn sie sich zum Herrn bekehren, was passiert mit den Leuten? Sie haben in einem Moment, haben sie geklärt, wo sie ihr ewiges Leben verbringen. Das haben sie in einem Moment geklärt, wenn sie wirklich ihr Herz dem Herrn übergeben und sagen, ich nehme das Opfer deines Blutes an. Aber was sie haben nicht in einem Moment ihr Leben bereinigt. Sie haben nicht in einem Moment, sind sie ihre ganzen Verletzungen losgeworden, ihre ganze Vergangenheit, das geht nicht in einem Moment. Ich hoffe, dass diese Prozesse in Zukunft kürzer werden. Das hoffe ich schon, wenn ich so sehe, meine Arbeit, denke ich, oh Herr, das muss irgendwie schneller gehen, das muss besser gehen. Also das wünsche ich mir schon. Aber trotzdem habe ich nicht die Illusion, sag, ich lege dir die Hände auf und dann bist du für alle Zeit eine zugerüstete, selbstsichere Person, die nie wieder empfindlich ist, die nie wieder beleidigt ist, die immer selbstbewusst ist und die nie wieder irgendeinen Schmerz empfindet. Du gehst durch wie ein Messer durch die Butter. Ich glaube es nicht, dass das mit einmal Hand auflegen geht. Das heißt also, wir müssen vorbereitet sein. Was wird dann mit den Leuten? Und dann gibt es vielleicht andere Berufung, ich nenne sie jetzt mal nicht, die sagen, oh, wisst ihr was, ich habe schon zweimal mit dir geredet, ich habe keine Nerven mehr. Könnte sein, dass es Leute gibt und das ist unendlich schlimm. Aber da muss es dann Hürden geben, die sagen, ja, du willst noch ein drittes Mal erklärt haben, komm her, ich lade dich ein, wir machen uns einen Kaffee und ich zeige das noch einmal. So steht es im Wort Gottes und so sieht Gott dein Herz und deswegen kannst du das und das loslassen, deswegen kannst du dort und dort auch vergeben und was auch alles dazugehört. Wir müssen uns vorbereiten, dass wir solche Leute aufnehmen können und ich will jetzt mich nicht noch weiter vertiefen, welche Probleme da auf uns zukommen. Und da brauchen wir Hirten nach dem Herzen Gottes, die Antworten geben können und die auch wissen, wenn mein Verstand oder meine Weisheit am Ende ist, wo nehme ich denn dann her, die Leute so zu beraten, dass es Gott gefällt? habe ich am Ende, ich hoffe, dass wir so weit durchkommen, wie kann ich geistgeleitet Rat geben? Punkt 11, also ich bin jetzt noch bei Punkt 2. Also ich weiß auch nicht, die Pausen will ich ja auch nicht weglassen. Wir gehen einfach mal weiter. Also, was ich sagen will, dieser Platz im Reich Gottes, es geht uns noch um die Einordnung, wie Gott den Hirtendienst einordnet. Das heißt, es braucht viele Leute, die diesen Dienst tun. Und wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen selber gesund sein und wir müssen Antwort haben, wenn viele Menschen ins Reich Gottes kommen. Weil wenn Erweckung beginnt, können wir uns dann nämlich auch nicht auf irgendwelche andere Berufungen verlassen, weil jede Berufung wird bei Erweckung in mehr Maß an Arbeit haben. Der Apostel wird mehrere Gemeinden gründen und wird irgendwo hingehen und sagen, hier sind Leute bekehrt, hier braucht es eine Gemeinde, hier muss ich hin, hier muss eine Gemeinde gegründet werden, hier muss ich Älteste einsetzen. Also da können wir nicht sagen, oh, man könnte ein paar Leute auch zum Apostel schicken. Der Lehrer wird sagen, das sind ja alles neue Leute, die kennen doch das Wort Gottes gar nicht, die wissen doch gar nicht, was hier drinnen steht. Da wird sagen, also ich muss hier eine Bibellehre nach der anderen halten. Der Evangelist erst gar nicht, der sagt, ich muss auf die Straße, das sind so viele Leute, die wollen Antworten haben. Und dann kommen die Leute alle in die Gemeinde und dann muss es eben die vielen Hirten geben, die sagen, kein Problem, seid herzlich willkommen. Und wenn du Sorgen und Probleme hast, es gibt eine Antwort, ich kann dir helfen, diese Antwort zu finden. Also das ist das, warum Gott so einen Wert darauf legt, sagt, ich suche nach Hirten, nach meinem Herzen und generell. Ja, dann möchte ich ein Stück tiefer noch mal ein kleines bisschen da eingehen, um diese Einordnung, diese gesamte Einordnung noch ein Stück genauer euch vor Augen halten zu können, möchte ich noch mal ganz kurz mit euch die Dienste in Epheser 4, Vers 12, schlagen wir jetzt mal nicht auf aus Zeitgründen, aber dort haben wir das, er hat eingesetzt, also die Apostel, Lehrer, Propheten, da ist diese Stelle mit dem fünffältigen Dienst zur Zurüstung der Gemeinde. Und jetzt möchte ich da euch mal ein bisschen was anschreiben, dass wir, wo wir sehen, wo im Prinzip die Dienste arbeiten. Ja? Also es gibt, ich schreibe jetzt einfach mal nein, hier oben Dienste. Also ihr wisst, das ist also die Epheserstelle 4, Schritt 11 und 12 oder nur 12. Mal gucken, Conny, guckst du mal. Also ich habe es auch noch woanders stehen. 11 und dann 12. Ja? 11 und 12 sind die zwei. In 11 werden die genannt und in 12 ist dann auch nochmal entscheidend. Okay. Diese fünf Dienste sind interessanterweise, erst einmal, so lesen wir das, die sind in der Mehrzahl an die Gemeinde oder an oder für, könnte man auch schreiben, also wie auch immer, Gemeinde. So, und für die Gemeinde braucht es diese Dienste, diesen Apostel. Es braucht den Lehrer, es braucht den Propheten und es braucht in der Gemeinde den Hirten. Und hier gibt es eine Besonderheit dieser Dienste, die ich glaube, dass ein Dienst ist in spezieller Weise an die Welt gesendet. Und das sind für mich die Evangelisten. Ich möchte damit nicht sagen, dass man Evangelisten nicht in der Gemeinde brauchen. Erst einmal weiß ich, dass es in der Gemeinde viele Leute gibt, die eigentlich ihr Herz auch noch nicht dort beim Herrn haben, wo das eigentlich sein müsste. Und auch der Evangelist muss eingebunden sein in eine örtliche Gemeinde, um sagen wir mal, die Ausgewogenheit und auch diese geistliche Gesundheit sich zu erhalten. Mal ganz kurz. Aber erstmal grundsätzlich mit der Botschaft geht der Evangelist an die Welt, an die Unerretteten. Und diese ganzen Sachen brauchen wir in der Gemeinde. Und der Apostel, der übernimmt die Aufgabe zu gründen und zu festigen. Er gründet und er festigt. Der Lehrer gibt die Wegweisung aus dem Wort. Und der Prophet ermahnt und bringt zurück zum Herrn. Hier haben wir vielleicht auch eine Sache, also wir kennen das auch aus dem Alten Testament, mitunter wirkt auch der Prophet in dieser Richtung, in die Welt, aber wir wollen heute nicht über Prophetie reden und über Amt von Propheten, wo er genau wirkt, aber wir brauchen den Propheten in der Gemeinde, weil er zum Herrn zurückbringt. Also das ist mir eine ganz wichtige Sache, nur so nebenbei, obwohl das heute nicht Thema ist. Aber viele sagen, ja, der Prophet ist in erster Linie dazu da, so quasi Gottes Wahrsager. Und davor, also das sehe ich gar nicht so. Natürlich geht es hier auch um Geheimnisse und Offenbarungen, aber am Ende ist die Kernaufgabe eigentlich eines Propheten, mit dem, was er sagt, mit dem, was er offenbart, die Herzen der Menschen wieder zu Gott zu bringen. Was letztendlich auch mit Lehre und mit Gründen und Festigen immer wieder diese Sache ist. Und zu guter Letzt braucht es den Hirten, und die Hauptaufgabe des Hirten ist es, er hält zusammen. Der Hirte hält alles zusammen. Und jetzt haben wir das erst einmal so angeschaut, wie das jetzt im Prinzip von der Epheserstelle diese fünf Dienste sind. Es geht immer noch um die Einordnung der Dienste, die, wie Gott das sieht. Und dann kommen wir noch zu einer ich würde jetzt mal sagen, nicht der Dienst, sondern sagen wir mal die Arbeitsfelder. Mir fing kein besseres Wort ein. Das Arbeitsfeld in der Gemeinde. Also hier waren wir erst einmal generell, ne? Hier waren wir mal zwischen Gemeinde und Welt und was hier passiert. Und jetzt bleiben wir mal hier und gehen mal hier tiefer in die nächste auf der linken Spalte quasi hier. Und da haben wir auch zwei wichtige Arbeitsfelder, und das können wir in Apostelgeschichte 2,46 lesen wir nämlich, dass sie sich im Tempel trafen und in den Häusern. Im Tempel ist jetzt vielleicht mal so ein bisschen ein altes Wort, aber ich nehme das einfach mal als Vertretung für, man trifft sich im öffentlichen Rahmen. Und die Häuser. Das sind nämlich die Arbeitsfelder, die wir sehen können aus Apostelgeschichte 2,46. Da gibt es eine Sache, wo man sich im Tempel trifft, also öffentlich oder mehrere zusammen in einer großen Versammlung. Und es gibt etwas, sie traben sich täglich hin und her in den Häusern. Und jetzt möchte ich das für euch ein bisschen machen, möchte das ein bisschen einordnen, dass ich in, wir reden jetzt von dem Dienst, wir reden also nicht von der Person. Wenn wir jetzt von dem Lehrer, von dem Apostel reden, brauchen die natürlich auch ihre persönlichen Beziehungen. Also das will ich jetzt nicht außer Frage stellen, dass solche Leute mit solcher Berufung dann in den Häusern nichts zu suchen hätten. Aber mir geht's ums Arbeitsfeld. Wo betätigen Sie sich? Wo ist in der Hauptsache dann Ihr Ding? Und da müssen wir oder können wir im Groben sagen, dass Lehrer, Apostel, also Apostel und Propheten, in der Regel mehr damit beschäftigt sind, in der Öffentlichkeit, in den großen Versammlungen ihren Dienst zu tun. Der Lehrer in der großen Versammlung, der Apostel mit der ganzen Gemeinde und der Prophet auch oft im öffentlichen Bereich. Wobei man, wie wir das vorne hatten mit dem Prophet, der auch manchmal eine Botschaft für die Welt hat, gibt es natürlich diesen prophetischen Aspekt. Den soll es ja letztendlich in jedem Dienst geben. Kommen wir dann auch noch drauf. Und in den Häusern, dort haben wir den Dienst der Hirten. Das haben wir also viel mehr. Das heißt also, wenn Leute sagen, merken, ja, ich gehöre zur Leitung und alles, aber ich weiß auch nicht, der eine predigt fünfmal, da predige ich einmal. Da kann das sein, dass das eine ist ein Lehrer, dem das einfach leicht fällt. Und der Hirte hat vielleicht nicht so oft eine Botschaft auf dem Herzen, viel schmaler, weil das eine ganz andere Geschichte ist. Und mir geht's auch darum, dass wir uns nicht gegenseitig ausspielen oder dann gegenseitig messen in einer falschen Art und Weise und zu sagen, naja, wenn ich denn hier vielleicht Ältester bin oder Mitleiter oder irgendwas. Es kann, weil ja diese, es geht ja diese Berufungen, die fangen ja auch viel kleiner an. Also man muss ja nicht immer, also jetzt habe ich das von oben nach unten aufgezeigt, aber wachsen tut das ja andersrum. Also du empfindest eine apostolische Berufung und du empfindest eine Hirtenberufung und diese zwei Leute, die kümmern sich vielleicht momentan von ihrem Level her gerade mal um einen Hauskreis. Also es müssen nicht immer Gemeindeleiter sein. Und da kann es sein, dass in dem Hauskreis zwei sich da so, sagen wir mal, die Leitung übernehmen und der eine, der hat immer was zu sagen und der andere sagt sehr selten was. Dafür hat der andere oft die Gespräche, was der das Gegenüber vielleicht nicht hat. Also deswegen war mir das wichtig, der Dienst der Hirten findet in der Hauptsache in den Häusern statt. Und dann haben wir hier etwas, was wir als grundsätzliche daraus folgt sozusagen. Durch diese Art, dass man so öffentlich ist, folgt eigentlich, man erreicht eine große Menge. Man erreicht eine große Menge, hat aber als Folge davon kleine Beziehungen. Das ist eine logische Geschichte, weil der Lehrer, wenn der vor 300 Leuten predigt, nicht im Prinzip immer gleich herausbekommt, was hat denn jetzt meine Lehre in dem Herz der Mensch bewirkt? Und da kann der auch nicht gleich drauf eingehen, sondern da stellt das erstmal als ein Fakt, als eine Wahrheit hin, wenn es denn Wahrheit ist, was ich hoffe und glaube. Ich rede jedenfalls von solchen Lehrern, die Wahrheit predigen. Aber dass der das vielleicht Mühe in deinem Herz bereiten kann und du sagst, oder habe ich jetzt Schwierigkeit damit umzugehen, das ist ihm gar nicht so gegeben, weil er zwar die große Menge erreicht, aber letztendlich damit leben muss, dass oftmals eine kleinere Beziehung ist. Und jetzt gibt es einfach den ganz einfachen Umkehrschluss aus dieser anderen Seite, dieser Arbeit der Hirten in den Häusern, die erreichen natürlich oftmals eine kleine Menge. Aber was ein Charakter dieser Arbeit ist, logisch, es ist hier die größere Beziehung. Gut, also mir war das wichtig, diese Einordnung, weil da manchmal dieses Geschmäckle von Minderwertigkeit manchmal so ein bisschen mitschwingt, weil man hier in den Häusern, das ist nicht so abrechenbar, das ist nicht so zu sehen und das ist auch nicht mit Menge, mit Effektivität manchmal zu vergleichen. Und ich möchte das auch nicht, dass das verglichen wird, weil es ist einfach ein völlig anderer Dienst. Ein völlig anderer Dienst hat einen völlig anderen Charakter. Und manchmal, ja nicht nur manchmal, also eigentlich muss ich das ehrlich zugeben, in meiner eigenen Tätigkeit ist mir das manchmal passiert, mich zu vergleichen und zu gucken mit anderen Leuten aus der Gemeinde, die vielleicht präsenter sind, ne? Also ihr wisst jetzt nicht, mit wem ich mich vergleiche, ne? Aber und wo ich dann sage, oh, das müsste ich doch auch machen. Und dann müsste ich doch auch mal wieder vorne stehen, dann müsste ich doch auch mal wieder ein großes Ding reisen. Und Gott sagt, nee, du musst kein großes Ding reisen. Deine Aufgabe ist hier. Große Beziehung. Und da kommen wir dann ein Stück jetzt, also ihr merkt schon, wir kommen immer tiefer rein, jetzt greift langsam mein Charakter, meine Art, wie nehme ich das auf, wie nehme ich das an, bin ich zufrieden, bin ich unzufrieden, aber die ersten Sachen, mir war es wichtig, dass man diese ganze Einordnung, wie ist das überhaupt im Reich Gottes einzuordnen, um in eine gewisse, ich sag mal, in dem Hirtenamt, in dem Hirtendienst eine gewisse Zufriedenheit und Gelassenheit zu erzeugen. Um zu sagen, ja, das ist okay. Das ist so, das fühlt sich anders an, das ist auch nach außen anders wahrzunehmen und es ist trotzdem in Ordnung. Also das ist sehr, sehr wichtig, weil wir leben in einer Welt, die uns so aufgedrückt wird, wo eigentlich nur Leistung zählt. Das ist Leistung, mithalten, Vollgas geben und wenn du das nicht schaffst, wirst du aussortiert. Und diese Geschichte ist etwas, die versucht, in die Gemeinde einzubrechen. Und wir als Älteste, ich als Hirte und wir anderen als Älteste, wir sehen das alle gleich. Wir stemmen uns mit aller Gewalt dagegen, die Welt da draußen zu lassen. Gemeinde funktioniert anders. Dienste in der Gemeinde sind nicht zu vergleichen mit Positionen in der Arbeitswelt. Das ist der Chef, das ist der Abteilungsleiter und das sind die Angestellten und das muss alles funktionieren und da muss eine Leistung reingebracht werden. Und wenn du zum Team-Meeting nicht abbrechen kannst, Reich Gottes funktioniert anders. Und deswegen war es mir wichtig zu sagen, wie ist denn das insgesamt einzuschätzen und zu sagen, ja, dafür habe ich viel mehr Arbeit in der Richtung Beziehung zu bauen und das will Gott auch so. Ich möchte das jetzt noch ein klein wenig vertiefen, weil ich festgestellt habe bei der Vorbereitung, dass, und ich hatte das am Anfang schon leicht angedeutet, dass wir die Hirtentätigkeit eigentlich erst einmal wie einen roten Faden für alle wiederfinden. Und ich möchte euch dazu noch ein paar Bibelstellen an die Hand geben und möchte euch das, dass ihr das auch besser dann sagt, ja, so ist das. Also nochmal dieser Unterpunkt unter diesen ganzen Sachen. Hirte ist eine allgemeine Aufgabe für jeden und auch und besonders oder speziell auch für Leiterschaft. Also diesen Punkt, den ich schon mal erwähnt hatte vorhin, den will ich nochmal ein klein wenig vertiefen. Wir müssen also unterscheiden, dass es diese Dienstgabe im Rahmen des fünffältigen Dienstes, den ich aufgeschrieben hatte, gibt. Und diese Gabe ist für die Aufsicht, für die Ausbildung der Gemeinde gegeben von Gott an die Gemeinde. Und parallel zu dieser Berufung, die der eine oder andere haben kann, gibt es ständige Dienste zum Nutzen der Gemeinde. Wir können dieses Lehrprinzip im Prinzip, Lehrprinzip im Prinzip, komisches Wort, nein, wir können das auf alle Dienste anwenden. Es gibt die spezielle Berufung eines Lehrers, aber es gibt einen ständigen Dienst des Lehrens zum allgemeinen Nutzen. Das heißt, jeder Einzelne von uns, selbst der frisch Bekehrte, sollte nach einer kurzen Zeit in der Lage sein, lehrmäßig, in Anführungsstrichen, einem anderen zu erklären und zu sagen, das steht im Wort Gottes, so kommst du ins Reich Gottes. Es sollten in jedem von uns Anteile sein, dass wir Grundlagen wissen und auch Grundlagen, apostolische Grundlagen weitergeben oder auch unter Prophetie. Jeder Dienst hat einen Anteil auch vom Prophetischen. Und deswegen ist nicht jeder gleich ein Prophet oder ein Hirte oder ein Lehrer. Also das müssen wir unterscheiden und manchmal gibt es da ein bisschen Schwierigkeiten, das richtig zu sehen. Ich nenne euch mal 1. Korinther 12, Vers 7. Jeden aber ist das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also das ist eine Bibelstelle, die das unterstreicht. Es gibt erst einmal auch etwas, was zum allgemeinen Nutzen alle haben sollten, sich alle aneignen sollten und es irgendwie auf der breiten Ebene der Gemeinde präsent sein soll. Warum ist das so oder warum ist mir das so wichtig? Ich glaube, darin liegt diese Art Mitverantwortung eines jeden für den anderen, weil das zeigt Gottes Charakter. Und das zeigt eigentlich den Unterschied der Gemeinde zur Welt. Dort glaube ich, weil das alle ein Stück mittragen müssen, füreinander verantwortlich zu sein, füreinander ein Stück mit einzustehen, das ist das, was wir in der Welt nicht mehr finden. Und das ist das, was wir anstreben müssen. Leider ist es auch so, diese Art Mitverantwortung, die für mich aus dem Wort Gottes heraus lese, zum allgemeinen Nutzen für jeden, an jeden verliehen, für jeden. Leider finden wir das, oder diesen Mangel gibt es leider auch in der Gemeinde. Und wenn es diesen Mangel gibt, nennt man das eigentlich Religion. Also dort gibt es auch Versammlungen von Gläubigen, sage ich jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, die der Meinung sind, dass sie dem Herrn ganz sehr folgen, aber dem Nebenmann, der Nebenmann ist mir eigentlich relativ egal, weil es geht mich nicht an, was der macht, das will ich auch nicht wissen und der hat auch nicht zu wissen, was ich mache in meinem Alltag. Das gibt es, aber das ist Religion, das ist nicht Gemeinde. Also das macht den Unterschied. Zur Welt sowieso und auch zu religiösen Sachen. Die Bibel sagt uns, es ist jedem das gegeben, zum allgemeinen Nutzen, jedem für jeden. Und Gott sucht unter den, unter seinen Gläubigen und auch unter Leiterschaft. Brauche ich jetzt nicht nochmal betonen, habe ich schon gesagt. Aber Gott sucht diese Menschen mit diesem Herzen. Gott sucht Hirten nach seinem Herzen. Und ich betone das, weil ich eben an dieser Stelle jetzt nicht nur sagen will, alle müssen Hirten sein. Alle müssen den Charakter eines Hirten haben. Ey, du siehst schlecht aus. Wie geht denn dir's? Ey, sag mal, geht's dir gut? Oder diese ganzen Geschichten. Kann ich dir helfen? Und brauchst du Hilfe? Oder kannst du mal, brauchst du mal ein Auto morgen? Oder was? Oder kannst du meins nehmen? Ich brauch's nicht. Oder irgendwas. Es gibt immer wieder so Kleinigkeiten im Alltag. Nicht im religiösen Vokabeln, sondern im Alltag. Wo alle dieses Herz eines Hirten haben müssen. Und wenn Gott sagt, dass er Hirten nach seinem Herzen sucht, verstehe ich und möchte gern diesen Vers so verstehen, auch wenn mir das vielleicht der eine oder andere sagt, das ist ja falsch ausgesucht, glaube ich, Gott sucht nicht in erster Linie nur die berufenen Hirten. Er sucht auch Hirten, berufene Hirten, die dieses Amt wirklich ausüben. Aber er sucht diese Art und Weise in jedem Herzen. Weil er das jedem gegeben hat, für jeden zum allgemeinen Nutzen. 1. Samuel 13, 14 im zweiten Teil. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dort im Zusammenhang dieser Geschichte, 1. Samuel 13, ist diese Berufung von Daniel. Und ich glaube ganz sehr, die Qualifikation, die der Daniel hatte, der David hatte, sorry, entschuldigt bitte, die David hatte, um später König zu werden, lag in dem ausgeprägten Hirtenherz, was er sich über Jahre im Verborgenen vor dem Herrn erarbeitet hat. Und das ist das, was ich sagen möchte. Hirte ist eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal, sondern etwas, was eigentlich erstmal grundsätzlich alle angeht. Und darauf baut sich dann auf, in der Leiterschaft, Leute, die speziell als Hirte berufen sind und unter uns allen Heiligen Leute, die als Hirten berufen sind. Ich möchte, bevor wir dann eine verdiente Kaffeepause machen, noch etwas von dem Zusammenspiel sagen, diesem fünffältigen Dienst. Warum braucht Gott einen fünffältigen Dienst? Da hätte doch diese fünf Aufgaben gleich alles in eine Person packen können, wäre es einfacher gewesen. Das kann halt einer und alles, kann er eben nicht. Es gibt einen, der das alles kann, und das ist Gott selber. Und ich bin der Meinung und glaube das so, dass Gott diesen fünffältigen Dienst, diese Arten, absolut geradlinig zu sein, absolut messerscharf zu sein, sein Wort zu kennen, prophetisch zu sein, ein Herz zu haben und Geduld zu haben, unerreicht erreichen zu können. Das hat Gott alles in seinem Herzen. Diese Charaktereigenschaften sind in Gott selbst vereint. Aber wir als Menschen müssen diese Vielfalt als Team zusammentragen. Und es ist sogar regelrecht gemein, wenn wir das von einem erwarten. Ja, und manchmal wird das so, und mir tun manchmal die sogenannten Pastoren leid, von denen erwartet wird, dass sie eine wirklich gute, biblisch und nachvollziehbare und spannende Predigt am Sonntag halten. Aber hat er die Woche auch alle Gemeindemitglieder besucht und sieht er auch, wo die Gemeinde falsch läuft und gibt er auch jedem ein prophetisches Wort und kümmert er sich auch um die Außenstehenden und die Verlorenen? Ja, was macht ihr denn für die Verlorenen? Also wenn das einer alles machen muss, oh, ein armes Würstchen. Ist echt zu bedauern und ich bin froh, dass ich da 20%, und das ist mir schon genug, dass Gott mir 20% gegeben hat, eine Art, wo er sagt, ich glaube, das ist so deine größte Stärke, obwohl hier und da Gott auch möchte, dass wir lehrfähig sind und auch einen prophetischen Aspekt haben. Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir diese Dinge als Team zusammentragen. Und ich habe mir da mal Gedanken gemacht über diese fünf Dienste und das Zusammenspiel dieser Dienste und habe mal in einer Kurzform mal Vor- und Nachteile dieser Personen ein bisschen zusammengeschrieben, die mir so auffielen, wo ich dachte, ja, so ein bisschen, das ist die Stärke, aber dafür ist das auch deine Schwäche. Und Apostel und Lehrer, die ich absolut schätze und ich, wo ich sage, ach, ich bin so froh, dass ich an meiner Seite Apostel und Lehrer habe, die da manches viel, viel schneller sehen wie ich, Gott sei Dank, weil sie sind in der Regel scharfsinniger. Die haben das einfach, Apostel und Lehrer sind in der Regel scharfsinniger, aber oft mit weniger Geduld und Barmherzigkeit. Es ist oftmals so zu sehen, ja, das habe ich schon mal gesagt, du bist falsch und, oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Dann hat er wahr, dann hat er Wahrheit geredet, ist da richtig. Aber manchmal will unser kleines Herzl das ein bisschen anders gesagt haben. Okay, das sind Apostel und Lehrer, ist nicht alles, ist ganz kurz gefasst, aber worauf ich hinaus will, wir brauchen einander, dieses Team, dass du nicht sagst, kein Problem, brauche ich nicht. Der Prophet, das ist wohl klar, der ist von seinem Wesen her absolut visionär. Da sind Dinge, dort wollen wir hin. Unsere Gemeinde in 10 Jahren, wenn die nicht doppelt so groß ist und der Herr verspricht das und die vielen Ungeretteten und lasst uns rausgehen, der hat Visionen, das brauchen wir. Das brauchen wir echt. Aber wenn der Prophet keinen Hirten hat, dann neigt er schnell ins Extreme abzugleiten und entwickelt Visionen, die keiner umsetzen kann. Peitscht die Gemeinde von einem Einsatz in den nächsten und alle Oberkante, Unterlippe, nicht noch ein Einsatz. Und da braucht es in Hirten, sagen, ey du, das ist richtig, aber du hast den Faktor Zeit vergessen, wie lange das braucht zu wachsen und wie lange die Leute brauchen, um das auch kräftemäßig oder mental da mitzugehen. Also da gibt es Visionen, die wir brauchen, aber ja, der Evangelist wirkt sehr nach außen und ist in der Regel, wenn einen richtigen Evangelist erlebt, ist eigentlich immer in Aktion. Hat eigentlich immer Ideen und der ist nicht tot zu kriegen. Das ist wie, wo du sagst, oh, dem Kerl musst du meine Batterie rausbauen. Los, wir müssen. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. Aber er übersieht manchmal persönliche Nöte. Da sagt, du bist doch bekehrt, ist alles gut. Los, komm, ab zum nächsten Einsatz. Und das ist, ja, und der Hirte dagegen hat von Gott ein vorsichtiges Wesen geschenkt bekommen, damit die Herde Gottes geschützt wird. Und jetzt muss ich natürlich auch die Kehrseite der Hirten sagen. Es ist richtig gut, dass Menschen, die eine Hirtenberufung haben, ein vorsichtiges Wesen haben und das im Blick haben, die Herde Gottes zu schützen. Aber ohne den Ausgleich des prophetischen Dienstes werden Hirten gerne zum Stillstand neigen. Das ist so ein bisschen das Manko der Hirten, dass manchmal haben sie so ein bisschen so einen kleinen Anflug von Schlafmützigkeit. Es ist halt so, ich rede aus eigener Erfahrung. Und ein wichtiger Punkt, den die Hirten brauchen, der Einfluss von Apostel und Lehrern. Der Einfluss von Aposteln und Lehrern verhindert, dass am Ende die Wahrheit gebeugt wird. Weil ein Hirte ungern jemand leiden sieht. Es ist einfach so. Ein Hirte hat einfach ein großes Herz für die Verlorenen, für die Nöte. Und ja, ich gehe mal so weit, da weint auch mal mit. Das ist einfach ein Hirte. Aber es besteht die Gefahr, schnell dann die Wahrheit zu beugen. Ja, du armes Opfer. Und sei nur nicht traurig. Ja, und ohne den Einfluss von Evangelisten kann es passieren, dass Hirten nur selten oder gar nicht über ihren Tellerrand schauen. Die haben dann so ihr kleines Claim. Sie fühlen sich wohl in dem Haus, weil das ist auch nicht so bedrohlich wie hier vor 1000 Leuten. Da bin ich in meinem Haus, da habe ich meine großen Beziehungen, da habe ich auch einen abgegrenzten Rahmen. Der abgegrenzte Rahmen eines Hirtens versteht sich oder ergibt sich automatisch durch die Menge, wie du Leute persönlich begleiten kannst. Das sind nun mal nicht tausend, die du wirklich persönlich begleiten kannst, mit denen du durch Dinge des Lebens hindurchgehst. Aber wenn du da nicht den Evangelisten hast oder den Apostel, der da mal das Fundament wieder gerade rückt, sag, oh, ich bin voll zufrieden, oh, das ist gut, das ist jetzt gerade, das fühlt sich gerade gut an, mehr brauche ich nicht und ja, ich kümmere mich schon um meine 3-4 Hanseln, aber bitte komm mir nicht mit mehr. Also da brauchen wir einfach auch die Dienste der anderen und die Charaktereigenschaften und die Fähigkeiten der anderen. Wie die anderen, wie ich euch das vorgetragen habe, in gewissen Bereichen eben uns brauchen. Und eine Sache, die ich nochmal ganz deutlich sagen will, die Bibel gestattet uns nicht, die geschenkten Begabungen gegeneinander auszuspielen. Das passiert oftmals. Da ist Neid, da ist Unreife da, da ist... Wisst was ich alles da, weil man sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, aber das ist nicht biblisch. Die Bibel gestattet uns nicht, die geschenkten Begabungen gegeneinander auszuspielen, sondern wir sollen erkennen, ich brauche dich an meiner Seite. Ich brauche euch an meiner Seite, ich brauche meine anderen 3 ältesten Brüder, ich brauche viele Leute, die ich in der Gemeinde, die mir auch jetzt gar nicht als Älteste so in dem Sinne vom Amt her miteinander, aber ich brauche viele von euch, die sagen, hey Frank, hier kannst du mal Gas geben oder hier muss mal das sein oder hier muss mal jenes sein. Das brauchen wir und wir sind eben nicht Gott. Wir vereinen die 5 genialen Charaktereigenschaften nicht auf einen Charakter. Wir haben, wenn es gut kommt, 20%. Und die haben wir auch, um andere auszurüsten. Nur, da komme ich dann noch drauf im Laufe des Tages. Und wir brauchen das. Und zum Abschluss dieses Parts noch 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Dient einander jeder mit der Gnade, die ihr empfangen habt. Also mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Das heißt, sei dankbar über das, was du empfangen hast. Also ich hatte da manchmal Mühe, da dankbar zu sein, weil ich irgendwie dachte, naja, also ich würde ja auch gern mal eine große Menge erreichen. Und da war ich, das ist doch irgendwie doof, das muss man doch irgendwie anders hinkriegen. Nee, das ist nicht doof. Ich muss dankbar sein, was Gott mir gegeben hat und damit weitergehen. Und das ist richtig. Und ich brauche die Einsicht, dass ich den anderen brauche. Dient einander mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt, als gute Haushalter. Dieser Bibelvers würde keinen Sinn machen, wenn wir den anderen nicht bräuchten. Dann brauchen wir nämlich nicht einander zu dienen. Aber wir sollen einander dienen mit dieser Gabe und sollen dieses Zusammenspiel zusammenbringen, dass wir am Ende mit dem fünffältigen Dienst, mit dem Arbeiten im Team, mit dem Leben als Gemeinschaft, das so zusammenführen, dass wir die Summe der ganzen Menschen, die Summe der ganzen Gemeinde, soll die Gegenwart Gottes widerspiegeln. Du alleine kannst es leider nicht. Und ich alleine kann nicht den Charakter Gottes in der Gänze widerspiegeln. Ich würde das gern wollen oder mehr wollen und ich gebe mir da auch Mühe, dass da mehr zu sehen ist. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind mir nicht gegeben. Und dazu brauche ich meine Brüder mit anderen, das in der Gesamtheit sehen. Aha, so ist Gott. Der ist geradlinig und messerscharf und genauso barmherzig und geduldig. Der ist total ein Aktionär, der macht voll, der gibt Vollgas und auf der anderen Seite versprüht er eine Ruhe und eine Gelassenheit. Dazu brauchen wir uns einander. Und ein wichtiger Punkt, der noch nötig ist, Philipper 2, Vers 3. Wenn wir denn soweit sind und sagen, ja, ich bin dankbar über das Empfangene, ich diene den anderen mit der Gnadengabe, Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also das sind für mich die Grundgeschichten, damit es überhaupt funktioniert. Wie du als Hirte dich bewähren kannst und Frucht bringen kannst, mit der Hirtendienst eingebunden ist in das gesamte Sichtfeld, wie Gott das sieht, vom Weltweiten, deswegen habe ich das gesagt, vom Weltweiten bis hin in die Häuser. Gott hat den gesamten Überblick und wir müssen das schön auf dem Schirm haben, wo gehöre ich hin? Und wenn ich dann weiß, wo ich hingehöre und dann auch dankbar bin und zufrieden bin und weiß, dass das, was ich nicht kann, gibt es, hat Leute berufen, die das eben können, dann tue ich nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. In Demut achte der eine den anderen höher wie sich selbst.